vom Haupteingang um mich. Da bin ich erst selber da umgefahren, den haben sie gesperrt, dann haben sie den beim Altenheim gesperrt. Jetzt mittlerweile fahre ich halt beim Unipark vorbei, weil alles wird gesperrt. Die Spritztour gestern, die war wieder ein bisschen zu lang. Jetzt wird es Zeit, dass ich tanken fahre. Aber wenn man so schaut in der Gegend, in Reicherheu, der Literpreis, alles über 2 Euro. Das ist ja brutal. Und da fahre ich einfach rauf zum Walliser Berg. Da ist immer gescheit günstig.
Ich bin wieder draufgekommen, der Kühlschrank ist wieder leer. Bier ist keins mehr da. Ah, Mittwoch, na, spätestens morgen, fahre ich mich einkaufen zum Globus nach Freilassing. Bevor nachher am Samstag, Sonntag die ganzen Urlauber kommen, die Adana-Depot wieder zustauen und kaufe dort ein. Spare mir so 20 bis 30 Euro, gehe mit der Frau noch zum Wirten und machen uns einen schönen Abend.
Und damit sind wir schon beim Thema. Ich begrüße alle Zuhörer. Wir, das sind einmal der Herbert und der Gerald, beides Studenten, 55 plus an der plus, Universität von Salzburg, und die Theresa und ich. Also ich bin der Johann, wir beide sind reguläre Bachelorstudenten im Fach Geografie. Und unser Thema ist einfach heute Grenze und Grenzen und alles, was damit zusammenhängt. Und wir leben ja in einer Gegend Salzburg, und da haben wir schon gehört, es gibt da irgendwelche Unterschiede in den Regionen, und andererseits gibt es Ähnlichkeiten. Wir haben also zwei Staaten. Die Staaten sind durch eine Grenze definiert oder Grenze getrennt, aber andererseits gibt es auch Gemeinsamkeiten, dass das nicht durch die Grenze getrennt wird. Und damit geht es schon weiter zum ganzen allgemeinen Teil über die Grenze.
Wir haben unter anderem in Salzburg auch das...
Ja, wir haben jetzt im Intro ja gehört, es gibt einen gewissen Unterschied. Es gibt da eine Grenze. Und dass wir Menschen Grenzen ziehen, das ist eigentlich ein natürlicher Denkprozess. Denn grundsätzlich kann man einer Grenzziehung, drei Funktionen zuordnen. Und am wichtigsten dabei ist die Unterscheidungsfunktion. Wenn man eine Grenze zieht, dann unterscheidet man, was etwas ist, was etwas nicht ist, wo etwas anfängt, wo etwas aufhört. Und das ist im gewissen Sinne ein ganz natürlicher Gedankenprozess, denn man kann auch eine gedankliche Grenze ziehen, das ist ein Apfel, das ist eine Birne, das ist eine einfache Unterscheidung. Aber irgendwo dazwischen ist eine Grenze. Irgendwo ist definiert, was es ist und was es nicht ist. Und daraus ergibt sich auch, wenn wir jetzt weiterdenken, eine Barrierefunktion, wenn wir jetzt nicht einfach nur von einfacher Objektunterscheidung reden. Wenn man eine Grenze für sich mental definiert, dann denkt man sich quasi auch ein Limit an dieser Grenze. Da hört auch etwas auf und schirmt auch gegen das, was außerhalb dieser Grenze liegt, ab. Und gleichzeitig daraus ergibt sich dann eben auch eine Ordnungsfunktion. Wenn man eine Grenze zieht, wenn man ein Gebiet definiert, dann ergibt sich eine gewisse Ordnung und schreibt diesem eingegrenzten Gebiet gewisse Eigenschaften zu, gewisse Gültigkeiten zu, die dann für Ordnung sorgen und die auch eine Ordnung herstellen können. Und da ist eben die Staatsgrenze eine besondere Art der Grenzziehung, da Grenzen können natürlich auf verschiedenen Ebenen gezogen werden. Mentale Grenzen können gezogen werden. Da kann jetzt der Mensch aus dem Linzer Speckgürtel kann sich denken, wo fängt jetzt das Umland an, wo hört es auf? Das ist keine Grenze, die wahrscheinlich festgelegt ist auf einer Landkarte. Oder es gibt schon gewisse geografische Grenzen, die... Wenn man ja eine Grenze zieht, also wenn man etwas mit einer Grenze umschließt, dann definiert man ja auch, dass dieses Gebiet innerhalb der Grenze gleiche Eigenschaften hat, die Gebiete außerhalb der Grenze nicht haben. Und das sieht man auch in der Geografie, gibt es sowas wie die Waldgrenze, oder es gibt ganz einfache Grenzen an der Küste. Da ist Küste, da ist Meer. In Wirklichkeit ist das natürlich auch nicht so leicht zu definieren. Es gibt gewisse Übergangszonen, aber die Staatsgrenze ist da eben eine ja, eine große Ausnahme oder die höchste Grenzziehung, die wir so haben, weil die lässt sich sehr wohl auf den Meter genau definieren. Und normale Grenzziehungen passieren ja immer, einfache mentale Grenzziehungen passieren durch einen Akteur, der halt unterscheidet und für sich dann eben entscheidet, was liegt auf der einen Seite, was liegt auf der anderen Seite. Und bei Staatsgrenzen waren diese Akteure eben, das Staatsgrenzen haben ja eine oft sehr lange geschichtliche Vergangenheit, besonders bei der Staatsgrenze, die wir uns heute anschauen, da dieses Gebiet Salzburg und Bayern, Salzburg hat kurz zu Bayern gehört, das Berchtesgadener Land, um was es gehört, um was es geht, hat zu Salzburg gehört. Also die Länder waren nicht immer die, die sie jetzt sind. Genau diese Grenzziehung ist eben was Besonderes, da die Akteure, die die gezogen haben, eben große Macht hatten. Und diese Grenzziehungen, auch wenn man das in der Region jetzt vielleicht nicht erwarten könnte, weil es ist eine sehr homogene Region, Kultur, Sprache, war es auch schon immer. Ja, jetzt habe ich mehr oder weniger den Faden verloren, aber man merkt es. Ist eine sehr homogene Region und trotzdem gibt es da eine Grenze, die halt von den Bewohnern dieser Region zu akzeptieren ist. Es ist eine Staatsgrenze da und die bringt halt gewisse Konsequenzen mit sich für alle Bewohner dieser Region, die es jetzt nicht geben würde, wäre es eine ähnlich aufgebaute, strukturierte Region einfach innerhalb von einem Land. Und genau diese Konsequenzen, diese ganzen kleinen Sachen, die sich daraus ergeben, die schauen wir uns heute genauer an, als Betroffene von dieser Grenze, als Leute, die an der Grenze wohnen, als Österreicher, als Bayern, die regelmäßig rüberpendeln, aus welchen Gründen auch immer. Und vielleicht auch nur als Leute, die in der Nähe dieser Grenze regelmäßig zur Uni gehen.
Schon dazu sagen, geschichtlich ist da vor allem in Europa extrem viel passiert, was jetzt auch negative Auswirkungen hat. Gerade wenn man das Salzburger Land und das Berchtesgadener Land hernimmt, das, was ja kulturell, geschichtlich Bayern, Salzburg sehr eng verbunden wurde, war, das wurde ja dann durch die napoleonischen Kriege zerstückelt und im Endeffekt beim Wiener Kongress wurde dann vergessen, dass das Berchtesgadener Land zu Salzburg gekommen wäre geplant gewesen, das ist verdanzt worden. Jetzt haben wir das Geschehen insofern, dass wir diese Grenze, was die Theresa schon gesagt haben, diesen Vorstoßen nach Salzburg hinein haben, was an und für sich ja bis 2015 kein großartiges Problem war. Aber dann ist ja die Flüchtlingskatastrophe gekommen, die Migrantenflut gekommen und auf einmal haben sich die verschiedenen Politiker herüben und auch drüben mehr oder weniger auf Wählerstimmenfang begeben und beginnen mit diesen Grenzkontrollen. Jetzt spüren wir das insofern wieder, dass die Dauernautobahn, die eigentlich zum Flottendurchzug der Urlauber gebaut worden wäre, ab und zu, am Wochenende vor allem, einer von den größten Parkplätzen von Mitteleuropa geworden ist. Jetzt haben wir eigentlich das Geschehen insofern, dass wir zwar keine Grenzen unter Anführungszeichen haben, aber aufgrund der Kontrollen wiederum wir auf eine stark trennende Wirkung dieser Grenzen hingearbeitet haben.
Ja, Grenzen sind natürlich nicht überall gleich, wie wir vermutlich alle wissen. Es ist ein Unterschied, ob die Grenze zu einem Staat, der uns nicht so freundlich gesinnt ist, überqueren muss, oder ob ich die Grenze zu einem eher freundlichen Staat überqueren muss. Wir haben EU, wir haben Schengen. Was ist die Besonderheit der Grenze zwischen Bayern und dem Salzburger Land oder dem Berchtesgadener Land? Dass die Grenze zwar trennt, aber nicht so scharf trennt. Es gibt also so eine Art Übergangsbereich. In manchen Dingen mag dieser Übergangsbereich etwas sanfter sein. Also man kann miteinander kooperieren, allerdings mit ein bisschen an Hindernissen. In anderen Bereichen mag diese Trennung wieder durch die Grenze wieder ganz scharf sein. Da hast doch du ein schönes Beispiel gehabt von diesem Wurm in der Corona-Zeit.
Genau. Im Interview ist das so gesagt worden. Also die Grenze, die hat man ja früher, also vor Corona, überhaupt nicht gespürt. Und dann ist Corona gekommen und da hat mir die Frau erzählt, dass der Papa vom Sohn, der ist so 14 Jahre oder so ungefähr, zum Papa wollte oder hingebracht worden ist. Und da ist sie bis zur Grenze gefahren, in Freilassing. Das heißt, an der Brücke hat sie den Boom abgegeben an die Polizei. Und die Polizei hat den der österreichischen Polizei übergeben. Und die österreichische Polizei hat das dann den Vater übergeben. Also, und die Erinnerung von der Mutter, das war irgendwie dramatisch für sie, weil für sie war das einfach ein Abschieben vom Kind. Und irgendwie dramatisch, weil ja, sie hat einfach das Kind abgeschoben. Es, natürlich ist es zum Vater gekommen, aber die, also erst zu zwei Polizeibeamten oder Beamtinnen und dann erst zum Vater. Also das war irgendwie ein dramatischer Eindruck für sie und auch fürs Kind wahrscheinlich. Hingegen vor der Corona-Zeit hat man ja nicht mehr gemerkt, dass man über die Grenze gefahren ist. Und da, und jetzt ist es so, dass man es auch nicht mehr merkt. Und außer, dass man auch, wenn man mit dem Radl fährt, also zum Vater nach, auch nach Österreich rüber, dann sieht er halt wahrscheinlich den Straßenverkehr, dass da staut, aber sonst erkennt man es nicht. Aber da zur Corona-Zeit war die Grenze echt sichtbar, spürbar und sie war schlagend sozusagen.
Aber wir sehen ja an diesen Beispielen, da gibt es irgendeinen Unterschied zwischen Diesseits und dem Jenseits und dieses Diesseits und Jenseits der Grenze. Und diese Grenzen, das sind zwei Staaten, die sich unterscheiden. Warum ist das so? Und welche Funktion hat diese Grenze? Darum geht es in unserem heutigen Podcast. Wir stellen uns die Frage, was passiert dort? Welche Phänomene gibt es? Wie sind die entstanden? Welchen Einfluss haben die auf unser alltägliches Leben? Wie wirkt sich das alles aus? Und dazu haben wir auch einige Interviews geführt.
Vielleicht fangen wir an mit dem Sportclub oder mit dem Sportplatz. Das ist auch eine lustige Geschichte.
Ja, sehr wenig wissen, dass es diesen Sportplatz überhaupt gibt, der was rennt und herrennt ist. Wie ist dazu überhaupt gekommen? Anfang des 21. Jahrhunderts haben sie zwei Bürgermeister, der Bayerischgemeiner und der Großgemeiner Bürgermeister, waren gute Freunde, haben sie da zusammengeredet, nachdem in Salzburg herüben auf der Großgemeiner Seite kein Platz war für einen Fußballplatz, haben sie sich geeinigt, dass sie es drüben in Deutschland machen. Das war an und für sich eine ganz gute Idee mit ein paar negativen Folgen. Eine von diesen negativsten Folgen ist natürlich das, dass man dort einerseits einen österreichischen Fußballclub und einen deutschen Fußballclub hat, aber die gesetzlichen Bestimmungen vom ÖFB und vom DFB, vom österreichischen Fußballbund und vom deutschen Fußballbund sehr unterschiedlich sind. In Österreich wird klugerweise jeder Sportler medizinisch durchgecheckt und dann darf er erst spielen. In Deutschland ist das nicht so. Dafür haben sie andere Altersklassen. Also insofern hat diese gute Idee jetzt auch zu einigen Schwierigkeiten geführt.
Aber wir haben jetzt eigentlich immer die ganze Zeit über die Phänomene gesprochen. Wir haben uns eigentlich noch nicht Gedanken gemacht, warum ist es, wie es ist und wie sind die Grenzen entstanden? Haben sie eine gewisse Funktion? Und da gibt es ja mindestens drei Herren, die sich genau mit dem beschäftigt haben, drei Theoretiker. Das wäre einmal der Michel Foucault, der Henri Lefebvre und der dritte im Bunde sozusagen ist der David Harvey. Diese Herren haben also viele Theorien, sehr sperrige, sehr schwer verständliche Theorien über die Grenzen und über den Raum entwickelt. Und vielleicht ist es an der Zeit, da mal kurz auf die einzugehen. Der Lefebvre zum Beispiel stellt Macht immer in den Mittelpunkt. Irgendwer oder irgendwas in einer Gesellschaft hat also bestimmt, wo etwas gemacht wird oder wo etwas verboten ist und ähnliche Regeln aufgestellt. Und damit das eigentlich so funktioniert, muss natürlich irgendeine Macht dahinter stehen, die diese Regeln durchsetzt. Das kann der Staat sein, das können Wirtschaftsverbände sein, das können andere Zwänge sein. Und dadurch werden sozusagen Räume geschaffen, in dem Gebiet gilt die Regel, in dem gilt sie nicht. Hier ist das verboten, hier ist jenes erlaubt und so weiter. Und Lefebvre hat zum Beispiel auch Gefängnisse und Universitäten, also spezielle Räume gesehen, die gewisse Grenzen haben. Da geht es also nicht mehr um die Grenze als Staat, sondern das Grenze als Lebensbereich. Und mit diesen Konfigurationen, nenne ich es einmal, wird eine gewisse Ordnung in einer bestimmten Gesellschaft hergestellt. Also hier passiert das, hier passiert jenes. Es wird nicht mehr sozusagen alles vermischt, sondern getrennt. Macht ist allerdings nicht, lebt nicht alleine, Macht muss von irgendwoher kommen. Und um Macht auszuüben, braucht man Wissen. Und für Lefebvre, für Foucault steht also sozusagen das, die Kette Wissen macht Macht, Macht macht Raum und erzeugt eine Ordnung und mit dieser Ordnung wird eine Gesellschaft diszipliniert. Das ist sozusagen ganz kurz gesagt der Hauptgedanke von Foucault zum Raum und zu Grenzen. Und der zweite Franzose in diesem von diesen dreien ist der Henri Lefebvre, der hat das ähnlich gesehen, auch für ihn ist Raum Ort Produkt, aber nicht ein Produkt so hierarchisch wie beim Foucault, sondern er hat es als Wechselbeziehung von allen möglichen Teilen zueinander gesehen. Und es ist sozusagen der Raum und die Grenzen sind sozusagen der Output von gesellschaftlichen Prozessen. Und diese gesellschaftlichen Prozesse können ganz normale alltägliche Praxis sein. Wo wohne ich? Wo arbeite ich? Wo wird ein Fabriksviertel gebaut? Und so weiter und so fort. Und auch Planungen. Wo plane ich den Wohnraum? Wo plane ich Fabriken? Dadurch wird Raum geschaffen und dadurch wird eine Grenze geschaffen. Die Grenzen sind vielleicht nicht so strikt und konkret festlegbar wie die Staatsgrenze zwischen Bayern und Österreich, sondern wo hört dieses Arbeiterviertel auf, wo fängt das Luxusviertel an? Das verschwindet alles. Und der große Unterschied, glaube ich, zwischen Lefebvre und Foucault ist, dass Lefebvre, dass er als gegenseitiges Wechselspiel betrachtet, während Foucault das als so hierarchische Machtausübung betrachtet. Ja, und der dritte im Bund ist sozusagen der David Harvey, das ist ein britisch-amerikanischer Humangeograph, übrigens der einzige von den dreien, der noch lebt, aber auch schon 90 Jahre alt ist, und er geht von der Wirtschaft aus. Er sagt, ähnlich wie Lefebvre, dass das alles ein Wechselspiel ist, aber dieses Wechselspiel basiert auf wirtschaftlichen Faktoren. Wo wird was investiert? Wo wird die Investition abgezogen? Wo passiert plötzlich die Entstehung von einer boomenden Stadt und so weiter? Und all diese Faktoren basieren aufeinander, hängen gegenseitig an und David Harvey nimmt einen marxistischen Ansatz her. Er bezeichnet sich auch selbst als marxistischer Geograf und erklärt eben genau diese Sachen mit dem Zweck der Gewinnmaximierung und der Kapitalakkumulation. Und für ihn sind das alles wirtschaftliche, kapitalistische Entscheidungen. Und damit ist er natürlich auch wieder bei der Macht angelangt, wie bei den anderen Herren. Wer hat das Geld und entscheidet dort, jetzt baue ich in Indien eine Fabrik auf und ziehe dafür die Investitionen von Deutschland ab oder verlagere das? Warum wird KTM in Mattighofen von Indien übernommen und haben die wirtschaftliche, großen wirtschaftlichen Einfluss. David Harvey hat sich also auf so Punkte wie Globalisierung, Gentrifizierung und ungleiche Entwicklung konzentriert. Ja, also Raum ist für diese Herren, damals sind leider keine dabei, nicht was Absolutes, sondern es ist einfach ein Ergebnis von Wechselspiel und der eine steht mehr die Hierarchie im Mittelpunkt, manche anderen, oder der Lefebvre eher das Wechselspiel von alltäglichen Praktiken und David Harvey einfach das Wirtschaftsleben. Das war jetzt ein kurzer Input für die theoretischen Hintergründe, denn wir sind an einer Uni, wir sollen uns nicht nur auf die Phänomene beschränken, sondern auch fragen, warum ist etwas, wie es ist.
Hans, da hast du eben gesagt, also geschrieben auch für uns, als Hinweis, wie schaut es aus, wenn du als Freilassinger oder Freilassingerin eben noch ins Österreichische fährst? Wie weit musst du fahren, bis du merkst, dass du eigentlich nicht mehr daheim bist? Auf die Frage habe ich also allen möglichen gestellt. Und die eine hat gesagt, sie weiß das sofort, wenn sie in Österreich ist, weil die Striche sind gelb. Und nicht mehr weiß. Okay, das war einmal. Also wir haben mittlerweile auch schon weiße Striche auf der Straße. Aber es gibt noch ein paar gelbe. Und das andere ist, wenn sie jetzt, ihre Tochter ist wohnt in Graz oder so irgendwie, und wenn sie da hinfährt, dann muss sie dann immer schauen, wo ist sie jetzt wirklich, weil erstens muss sie aufs Tempo schauen, weil bei uns darf der nur 130 fahren auf der Autobahn und das sind die Deutschen so nicht gewohnt. Und das andere ist, habe ich die Vignetten gepickt? Also das ist der kleine Unterschied immer noch, wo man sagt, okay, also wir haben da nicht gemeinsam, aber es wäre wünschenswert, wenn man sowas hätte und wo man sagt, okay, ich fahre mit dem Radl über die Grenze, okay, was muss ich beachten zwischen da? Weil mit dem Radl eher weniger, außer du fährst mit dem Scooter, E-Scooter, dann gibt es in Österreich jetzt strengere Gesetze wie in Deutschland wahrscheinlich. In Deutschland gibt es aber Nummern dafür für den E-Scooter und so weiter. Also diese Sachen, was an der Grenze passieren, oder wenn du über die Grenze fährst, wo du nie mehr merkst, dass das jetzt eine Grenze ist, aber auf die Sachen musst
wobei,
du achten.
Wobei in Deutschland, also in Berchtesgadener Land und auch in Bayern überhaupt, eins viel besser ist als in Österreich. Dort gibt es keine so Zerstückelung. Bei uns wird bei jedem Weiler werden Häuser angebaut. Und in Deutschland ist es wesentlich besser. Die zentralisieren eher. Oder wenn man hernimmt, die Seegrundstücke. In Österreich kommt man zu fast keinem See mehr freien Zugang. In Deutschland drüben, der Thumsee, der ist zu zwei Dritteln frei zugänglich, ohne dass ich etwas zahlen muss, außer die Parkgebühr. Aber die habe ich in Österreich auch.
Die Raumplanung in Bayern oder in Deutschland ist wesentlich strikter oder stringenter als in Österreich. Eine Dame in einer Lehrveranstaltung hat erzählt, sinngemäß, man kann sie in einen Flieger setzen und ihr sozusagen die Augen verbinden und der Flieger fliegt zwischen Deutschland und Bayern hin und her. Und wenn man ihr die Augenbinde abnimmt, kann sie sofort sagen, wo sie ist, anhand der Zerstückelung oder Zersiedelung. Eigentlich, was wir hier treiben, ist analysieren oder diskutieren oder jammern auf hohem Niveau. Und mir kommt das schon manchmal vor, so wie innerhalb von Geschwistern in einer Familie. Da sind sich zwar ähnlich, aber es gibt halt Unterschiede und über die redet man und über die klagt man vielleicht, aber ernst ist es eigentlich nicht.
Grenze kommt eben das zusammen. Wir haben jetzt schon viel gehört, dass Grenzen trennen, aber Grenzen sind eben auch Kontaktzonen. Und gerade in einer Region wie hier, wo die Infrastruktur eng vernetzt ist, wo auch die Bevölkerungen eng vernetzt sind mit Arbeiten, Wohnen, Pendeln, Einkaufen, all das ist eng verstrickt. Und da treffen eben diese kleinen Landesunterschiede doch aufeinander. Ich merke es zum Beispiel auch in der Sprache. Es ist tatsächlich ein kleiner Unterschied. Du sagst, bei uns sagst du Tomaten. Da sehe ich in der Unimensa, es gibt Paradeiser. Oder auch das Stiegenhaus, das heißt bei uns Treppenhaus. Dann sehe ich die Stiege 1, denke ich mir, ah ja. Oder, ja, was gibt's noch hier, die Paradeiser und die Erdäpfeln. Bei uns heißt es Kartoffeln. Oder generell kleine sprachliche Unterschiede. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Aber man merkt schon, ein Land hört auf, ein anderes ist angegangen. Und ich hätte noch ein Beispiel, vielleicht kann man das irgendwo noch reinschieben zu den Grenzkontrollen. Das ist ja leider die Situation, wo man die Grenze jetzt eben merkt, die eigentlich so stark nicht hier vorhanden sein müsste. Denke ich, wünschen sich, sind alle Bewohner der Grenzregion der gleichen Meinung, dass es keine so strikte Trennung sein müsste, wie es jetzt ist. Weil es gab einen Zug früher, oder vor einem Jahr noch, der ist von Reichenhall, ein Ort in Bayern, durchgefahren nach Salzburg Hauptbahnhof, quasi über die Grenze. An der Grenze in Freilassing haben die Zugteams gewechselt. Ja, da habe ich ein Gespräch mitgekriegt von einer jungen Dame, die scheinbar, die war in der Berufsschule, macht irgendwie, ist ja eigentlich irrelevant, was sie macht, aber sie hat erzählt, sie war offensichtlich Migrantin und hatte keine Ausreisegenehmigung. Sie durfte das Land nicht verlassen, das Land in dem Fall Deutschland. Und da hat sie erzählt, sie ist im Zug eingeschlafen letztes Mal und ist dann in Salzburg rausgekommen, im Ausland quasi. Und dann ist sie natürlich wieder zurückgefahren, aber auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, im Zugverkehr wird auch die Grenze kontrolliert. Wenn der österreichische Zug einfährt nach Freilassing in Bayern, dann stehen Grenzpolizisten am Bahnsteig und ziehen Leute raus. Da sieht man natürlich auch ein gewisses Muster, wer rausgezogen ist. Aber auch da wird kontrolliert und auch da kommt es zu Verzögerungen. Und auch da hatte diese junge Dame eben die Befürchtung, dass die Polizei sie jetzt anspricht und dann eben quasi ein Verstoß gegen ihre Auflagen feststellen könnte. Es ist ihr nicht passiert, so was ich rausgehört habe. Aber das sind halt alles Dinge, die müsstest du nicht beachten, gäbe es keine Staatsgrenze und gäbe es auch keinen Zug, der direkt über die Staatsgrenze fährt. Und das ist schon krass, was man teilweise da auch ja, missachtet, was es trotzdem zu beachten gäbe.
Aber du hast was ganz was Interessantes gesagt, gleich zu Anfang. Grenzen sind auch Kontaktzonen. Also das heißt, Grenze trennen nicht nur, Grenzen sind sozusagen die Bereiche, wo Leute aufeinander oder Systeme, Wirtschaftssysteme aufeinander zukommen und wo sie sich austauschen und wo man den Unterschied sieht und wo man sozusagen sich gegeneinander anpassen muss oder gezwungen wird, sich miteinander etwas abzustimmen.
Ja, also mich stört immer an der Grenze grundsätzlich, in Bayern gibt es kein Salzstangerl.
Was ist das? Das lässt sich sicherlich nicht mehr in dieser Generation beheben.